Guten Morgen alle zusammen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt ausgeschlafen und seid fit. Wir haben heute einen Abendmahlsgottesdienst, ihr habt das gesehen. Wir werden aber keine klassische Abendmahlspredigt hören. Wir gehen nämlich weiter in dem Buch Richter und werden heute einen weiteren Richter oder eine Richterin anschauen. Vorab möchte ich aber euch eine Begebenheit erzählen, die vor einigen Jahren, fast 20 Jahre her, geschehen ist. Der 23. November 1998, es war ein tragischer Tag für die Kletterwelt. Einer ihrer besten, begabtesten, fähigsten Kletterer verliert sein Leben. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen vielleicht schon mal gehört habt, Dan Osman, ein Japaner, der in den USA lebt. Er ist berühmt für seine Freifallstürze. Jeder, der sich ein bisschen im Klettern auskennt und der weiß, wie Klettern funktioniert, der weiß auch, dass Kletterer keine Angst haben vor der Höhe. Sie haben nur Angst vor dem Sturz. Und Dan Osman, der ist irgendwann mal beim Klettern, beim Üben, beim Trainieren auf die Idee gekommen, dass das Stürzen einen ganz besonderen Kick hat. Und zwar ist es so, wenn ein Kletterer klettert und er hat irgendwo, hat er sich gesichert in einem Haken, klettert 3 Meter höher und stürzt dann, dann fliegt er erstmal 3 Meter, nochmal 3 Meter, dann greift das Seil und er hat einen Sturz ungefähr von 8 Metern. Und er hat gemerkt, dieses Stürzen, das gibt einen ganz besonderen Kick. Und hat dann etwas geprägt, was aktuell immer wieder ausprobiert wird, aber wo er nach wie vor der absolute Rekordhalter ist. Freifallstürze in ein einfaches Kletterseil. Kletterseile, die halten viel, 2,5 Tonnen, die können viele Kräfte ab, aber jedes Kletterseil hat auch seine Grenzen. Und die ganze Kletterwelt meinte, das, was du machen möchtest, einfach in so ein Kletterseil springen, einen Freisturz und von einem Kletterseil aufgefangen zu werden, das ist unmöglich. Das geht nicht, das ist zu gefährlich. Und er hat angefangen damit und es hat funktioniert. Und er hat dann immer weitere Höhen. Mal waren es 50 Meter, mal 60 Meter freier Fall. Und irgendwann war er bei 300 Metern. 300 Meter freier Fall. Und er springt und das Seil hält. Alles auf dem Video aufgezeichnet. Und er ist der Held der Szene. Alle bewundern ihn. Aber jeder weiß, wer diesen Kick braucht, wer Adrenalin braucht, der braucht mehr. Und er nimmt sich vor, ich will noch höher und noch weiter hinaus. Nicht mehr 300 Meter, sondern sein nächstes Ziel, 335 Meter freier Fall, bevor ein einfaches Kletterseil, so eins wie ich zu Hause in der Garage liegen habe, bis es ihn auffängt. Er verspricht seiner 12-jährigen Tochter, das ist mein letzter Sprung, danach höre ich auf. Danach springe ich nie wieder. Und er ist dann in den Nationalpark gefahren, an die Stelle, wo er vorher seinen 300-Meter-Sprung gemacht hat. Und er wählt einen anderen Absprung, einen anderen Ort, wo er abspringen will, höher, ein bisschen weiter weg. Das Problem, in der Zwischenzeit saß er ein paar Tage im Gefängnis, weil er ein Knöllchen nicht bezahlt hat. Er hat die Anlage nicht mehr überprüft, er hat nichts mehr kontrolliert. Er sagt, ich will einfach springen. Die Parkwächter sind ihm auf den Fersen, weil sowas darf man eigentlich nicht. Und schon gar nicht in einem Nationalpark. Sie wollen ihn fangen und er ist praktisch auf der Flucht und will einfach noch schnell diesen Sprung hinbekommen. 2 seiner Freunde, die beobachten das Ganze von einer Entfernung und die anderen beiden, mit denen er das sonst macht, die sind nicht da. Und er ruft sie an und sagt, ich möchte, dass ihr einfach am Telefon dabei seid. Ich werde das Telefon anmachen, ihr dürft mithören. Die Freunde warnen ihn und sagen, wir haben nichts kontrolliert, wir wissen nicht, ob das hält. 4 Wochen lang hängt die ganze Anlage schon bei Wind und Wetter. Hör auf, lass es sein. Und er sagt, nein, ich möchte diesen einen Sprung. Und er springt und irgendwann fängt das Seil sich an zu dehnen. Dann gibt es eine ganz große Peitsche und man hört seinen Schrei und er stürzt ab. Das Seil ist gerissen, 2 Seile haben sich überlagert, es gab eine Seilschmelze und er hat sein Leben verloren. Einfach nur, um einen Rekord zu brechen. Die Kletterwelt ist bestürzt, sind traurig, aber irgendwo war das vorherzusehen. Es haben ihn ganz viele Menschen gewarnt und er hat diese Warnungen nicht gehört. Das Thema dieser Predigt habe ich genannt, Wege, die mich zugrunde richten. Wege, die mich kaputt machen, Wege, die letztendlich meinen Tod bedeuten. Wir möchten weitergehen im Buch Richter. Wir sind im Kapitel 9. Ich hoffe, ihr habt eure Bibeln dabei. Und wenn nicht, solltet ihr euch das angewöhnen. Es ist eine gute Sache, seine Bibel immer dabei zu haben. Wir lesen im Kapitel 9 des Buches Richter den ersten Vers. Abimelech aber, der Sohn Jerubbaals, ging hin nach Sichem zu den Brüdern seiner Mutter, redete mit ihnen und mit der ganzen Sippe des Vaterhauses seiner Mutter und sagte. Erstmal bis hierhin. Heute geht es um Abimelech. Abimelech ist ein Sohn von Gideon. Wer letztes Mal im Gottesdienst war, der hat von Gerd die Predigt gehört, wo er das Lebensbild von Gideon betrachtet hat. Und Abimelech ist einer von den Söhnen Gideons. Gideon ist im guten Alter verstorben. Wie alt er war, wissen wir nicht. Und er hatte 70 Söhne. Und dann lesen wir in Kapitel 8, Vers 31. Und er hatte einen Sohn mit einer Nebenfrau. Und das ist Abimelech. Der Name Abimelech bedeutet, mein Vater ist König. Und um diesen Abimelech, um den Sohn von Gideon, um den geht es heute. Er lebt in Sichem, nicht an dem Ort, wo Gideon lebt. Gideon lebte woanders. Er lebt getrennt von der Familie Gideons. Und heute möchten wir uns mit diesem Abimelech und mit dem, was er tat, auseinandersetzen. Aber Abimelech ist kein Richter. Er ist jemand, der von Gott gerichtet wurde. Und er soll uns heute als warnendes Beispiel dienen, als Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. Mein erster Punkt, wie ich ihn genannt habe, Wege, die mich zugrunde richten, die fangen mit einer falschen Entscheidung an. Sie beginnen mit einer falschen Entscheidung. Ich lese weiter die Verse 2 bis 6. Redet doch vor den Ohren aller Männer von Sichem. Was ist besser für euch? Dass 70 Männer, alle Söhne Jerubbaals, über euch Herrscher seien? Oder dass ein Mann über euch Herrscher sei? Denkt auch daran, dass ich euer Gebein und Fleisch bin. Da redeten die Brüder seiner Mutter alle diese Worte von ihm vor den Ohren aller Männer von Sichem. Und ihr Herz neigte sich zu Abimelech zu, denn sie dachten, er ist unser Bruder. Sie gaben ihm 70 Silberlinge aus dem Haus des Baal-Beret und Abimelech warb damit lose, leichtfertige Männer an, die ihm nachfolgten. Er kam in das Haus seines Vaters nach Ophra und erschlug seine Brüder, die Söhne Jerubbaals, 70 Mann auf einem Stein. Jotham aber, der jüngste Sohn Jerubbaals, blieb übrig, denn er hatte sich versteckt. Alle Männer von Sichem und das ganze Haus Milo versammelten sich, gingen hin und machten Abimelech zum König bei der Eiche, die als Denkmal in Sichem steht. Die Geschichte hier ist relativ einfach. Gideon stirbt, Gideon lebte wie ein König. Er war kein König, er wollte kein König sein und er sagt auch, ich bin kein König, aber er lebte wie ein König. Und als er stirbt, bleibt ein Machtvakuum. Wer wird jetzt herrschen? Und Abimelech, er geht zu seiner Mutter, zu seiner Verwandtschaft und sagt, Leute, wollt ihr, dass 70 Männer, 70 Söhne Gideons über euch herrschen oder einer? Was ist wohl besser? Und er bringt sich im Spiel, sagt, denkt daran, ich bin euer Bruder, ich bin euer Gebein, ich bin euer Fleisch. Und die Männer von Sichem, die glauben ihm und die machen Abimelech zum König. Was tut Abimelech hier? Ist doch eigentlich logisch, nachvollziehbar, menschlich, völlig okay. Oder? Er entscheidet sich hier, einen Weg zu gehen, den der Vater gegangen ist. Er will auch Herrscher sein, er will auch Herrschaft haben. Er beansprucht die Herrschaft für sich. Und sein Vater, Gideon, der sagt zwar, ich bin kein König, aber er beansprucht für sich König zu sein, indem er seinen Sohn nennt, mein Vater ist König. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Max einen Namen geben würde und sage, und Max den Namen geben würde, mein Vater ist König, dann sage ich im Prinzip, ich bin König. Und Abimelech, der tut hier das Gleiche, was Gideon auch getan hat. Er will diesen Machtanspruch, er will die Herrschaft für sich haben. Und menschlich macht das total Sinn. Und irgendwie ist das auch nachvollziehbar, wenn sein Vater König war, will er doch auch König sein. Und es ist auch logisch, es ist einfacher, einer Person zu folgen, als 70 Personen. Und ich würde auch lieber meinen eigenen Leuten folgen, als irgendjemand anders. Das ist menschlich erstmal total nachvollziehbar. Und wir würden sagen, ja, das ist ein schlauer Mann, der ist echt weise. Der hat gute Argumente. Aber würde Gott das auch so bewerten? Würde Gott das auch so sehen? Er sagt im Kapitel 8, oder Gideon sagt in Kapitel 8, ich will nicht Herrscher sein über euch und mein Sohn soll auch nicht Herrscher sein über euch, sondern der Herr soll Herrscher sein über euch. Das Besondere am Volk Israel war, dass sie keinen König hatten. Alle Völker um sie herum hatten Könige, hatten Herrscher, Israel nicht. Gott wollte ihr König sein, Gott wollte ihr Herrscher sein. Und das war ein Alleinstellungsmerkmal des Volkes Israel in der ganzen Zeit damals. Alle hatten ihre Herrscher, ihre Könige und Israel sollte von Gott geleitet werden. Und deswegen ist das, was Abimelech hier tut, nicht in Gottes Willen. Er geht hier eigene Wege. Er schaut nicht auf das, was Gott möchte. Es ist nicht Gottes Weg, es ist nicht Gottes Plan. Und er entscheidet sich aber, ich gehe meinen Weg und nicht Gottes Wege. Gott sagt, ich will euer Herrscher sein. Und Abimelech stellt sich hin und sagt, ich möchte herrschen, ich möchte König sein. Und was macht er? Er nimmt das Geld, was er bekommen hat, er wirbt Söldner an, lose, leichtfertige Männer, Männer, die keine Prinzipien hatten, und bringt seine ganzen Brüder um. Um die, die vielleicht auch Anspruch auf den Thron erheben könnten, aus dem Weg zu räumen. Er trifft hier eine Entscheidung, die nicht Gottes Willen entspricht. Und er lässt dieser Entscheidung Taten folgen. Er schlägt einen Weg ein, der weg von Gott führt, der nicht Gottes Weg ist. Und die Frage, die ich dir heute stellen möchte, die ich mir stelle, ist, wie sehen deine Entscheidungen in deinem Leben aus? Auf welcher Grundlage triffst du deine Entscheidungen? Sind es vielleicht menschlich nachvollziehbare Entscheidungen, logische Entscheidungen, wo du sagst, menschlich macht das total Sinn, das sind gute Argumente? Oder triffst du deine Entscheidung, weil du glaubst, dass es Gottes Wille ist, dass Gott dies und jenes von dir möchte? Es könnten verschiedene Dinge sein, berufliche Karriere. Vielleicht schlägst du einen Weg ein, wo du meinst, es macht Sinn, wenn ich diesen Weg gehe. Beruflich eine oder zwei Stufen höher in der Leiter. Ich kann mehr Geld verdienen, ich kann meine Familie besser versorgen, ich kann vielleicht sogar mehr spenden. Vielleicht ist es dein Umgang mit Geld, wo du sagst, es ist doch logisch, dass ich jetzt das, was ich alles übrig habe, anlege, um noch mehr Profit zu haben. Vielleicht ist es deine Kindererziehung, wo du sagst, ich möchte, dass meine Kinder sportlich sind und die sollen in einen Sportverein gehen und viermal die Woche trainieren, weil aus denen soll was werden. Vielleicht ist es deine Zeiteinteilung, deine Hobbys. Du rechtfertigst deine Hobbys, deine Dinge, die du so im Alltag tust, damit, dass es menschlich doch absolut nachvollziehbar ist. Das ist doch logisch und gesund, wenn ich jeden Tag Sport mache. Vielleicht ist es sogar dein Dienst in der Gemeinde, wo du Dinge tust, von denen du meinst, dass sie wichtig sind und du hast gute Argumente dafür, dass du diese Dinge tust, aber deine Motive dahinter sind gar nicht sauber. Wie triffst du deine Entscheidungen? Was tust du in deinem Alltag? Was ist die Grundlage deiner Entscheidungen? Sind es persönlich egoistische Motive wie bei Abimelech, der sagt, ich will Herrscher sein, ich will Macht haben? Oder ist es dein Wunsch, Gott zu dienen, ihm zu gefallen, so zu leben, wie er es möchte? Denn die ganze Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Besserung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen und zu jedem guten Werk befähigt sei. Lesen wir in 2. Timotheus. Gottes Wort ist gegeben, damit wir uns danach ausrichten, damit wir unsere Entscheidungen, die wir haben, anhand des Wortes Gottes prüfen und unsere Entscheidungen danach ausrichten. Unsere Basis für unsere Entscheidungen sollte die Bibel sein. Bei Abimelech waren es Egoismus, Eigennutz. Wie ist es bei dir? Überleg mal, denk mal nach über diese Frage, wie du deine Entscheidungen triffst. Und die Geschichte geht weiter. die ist an der Stelle nicht zu Ende. Und ich werde die nächsten Verse, die Verse 7 bis 22, nicht lesen, weil die Zeit eilt. Wir haben ja heute noch ein bisschen mehr vor im Gottesdienst. Ja, aber ich erzähle die Geschichte kurz. Irgendwann bekommt Jotham, der Jüngste von den Brüdern, er bekommt mit, dass Abimelech König wurde oder dass er zum König gekrönt wurde. Und er geht zu den Männern Sichems, er stellt sich da an einem Ort, einem Berg und spricht da zu diesen Männern und erzählt ihnen eine Fabel. Eine Fabel ist, wo Tiere oder irgendwelche Wesen oder Dinge aus der Natur, wie zum Beispiel Bäume, menschliche Eigenschaften bekommen. Und er erzählt ihnen, es gibt Bäume, die für sich einen König suchten. Und diese Bäume fragen drei verschiedene Baumarten: Willst du unser König sein? Und sie fragen als erstes einen Ölbaum und der lehnt ab. Er sagt, ich bringe gute Frucht, ja, die Gott und den Menschen ehrt. Ich will nicht euer König sein. Warum sollte ich das aufgeben? Das Öl wurde benutzt, um die Priester zu salben, um Kerzenleuchter zu machen, wurde als Nahrung benutzt oder als Salbe für die Haut. Es war gut und es war zu etwas nützlich. Und der Ölbaum sagt, warum sollte ich das aufgeben, um König zu sein? Und sie fragen den Feigenbaum und er lehnt auch ab, weil er sagt, wenn ich König wäre, dann müsste ich meine gute Frucht aufgeben, die süßen Feigen. Und letztendlich gehen sie zu einem Weinstock und auch der lehnt ab. Alle drei Bäume lehnen ab, weil sie sich zwischen einem guten und einem schlechten Weg entscheiden müssen. Warum gut und warum schlecht? Gott hat den Bäumen eine Aufgabe gegeben und die sollen Frucht bringen. Jeder Baum bringt unterschiedliche Frucht. Die einen Feigen, andere, denen kann man Öl machen und wiederum andere, denen werden dann Trauben gepresst, da werden Getränke hergestellt. Und die sagen, warum sollen wir das aufgeben, um etwas anderes zu tun? Das wäre die falsche Entscheidung, das wäre der falsche Weg. Und was machen die Bäume dann? Die sagen, wir wollen trotzdem einen König haben, dann gehen sie zu einem Dornstrauch und fragen ihn, ob er König sein möchte. Und der Dornenstrauch, der sagt, natürlich will ich König sein. Und er lässt sich zum König sein. Aber der Dornstrauch, der ist der Strauch oder das Gewächs, was für den Menschen am wenigsten nützlich ist. In Israel, ich war noch nie in Israel, aber viele von euch, da ist es ziemlich heiß. Und dieser Dornenstrauch, der ist nicht nur nützlich, sondern er ist auch gefährlich. Warum? Er kann ganz leicht anbrennen. Und wenn der anfängt anzubrennen, wenn er Feuer fängt, dann kann es ein großes Feuer mit sich ziehen. Er bringt kein Bauholz, er bringt keine Frucht, er bringt keinen Schatten und er ist noch gefährlich für die anderen großen, starken Bäume. Und dann sagt Jotham, dieser Dornenstrauch, der zu nichts Nütze ist und der euch letztendlich schaden wird, das ist Abimelech. Und ihr folgt diesem nach. Ihr folgt Abimelech nach, der auf einem Weg ist, der von Gott wegführt. Er warnt sie vor Abimelech. Jotham tritt hier auf als jemand, der warnt, der zurechtweisen will. Er will klar machen, dass die Menschen in Sichem, dass die einem Mann folgen, der einen Irrweg führt, der auf dem Holzpfad ist. Und die Rede von Jotham, die hat Abimelech mit Sicherheit mitbekommen. Wir lesen das nicht hier, dass Abimelech das gehört hat, aber wir können davon ausgehen, dass das, was Jotham gesagt hat, dass es bei ihm angekommen ist. Es war eine öffentliche Rede, die für alle zugänglich war. Mit Sicherheit hat er das mitbekommen. Und die Tatsache, dass in Kapitel 9, Vers 21 heißt, und Jotham floh vor seinem Bruder Abimelech und entwich und ging nach Beer und wohnte dort, macht deutlich, Abimelech war hinter ihm her. Der wollte ihn an den Kragen, er wollte ihn auch umbringen. Jotham tritt hier auf als jemand, der warnt, der zurechtweisen will. Und jetzt die Frage an dich, gibt es in deinem Leben auch ein Jotham, der dasteht und auf einmal sagt, du bist auf einem Holzweg. Du bist auf einem Weg, der nicht zu Gott führt. Du bist auf einem Weg, der weg von Gott führt. Deine Entscheidung, die du getroffen hast, die ist falsch, die ist richtig. Die Motive sind nicht sauber. Es sind egoistische Motive. Gibt es in deinem Leben ein Jotham? Wirst du aufmerksam gemacht in deinem Leben auf Dinge, die nicht in Ordnung sind? Vielleicht in deiner täglichen stillen Zeit, du liest in der Bibel und du weißt, das müsste ich ändern, das läuft in meinem Leben falsch. Vielleicht durch eine Predigt. Oder vielleicht ist da ein Freund, der sagt, hey, hör mal, das, was du gerade tust, das ist nicht Gottes Wille. Vielleicht wirst du sogar zurechtgewiesen von einem Menschen, der gar nicht im Glauben ist. Ein Arbeitskollege, der sagt, sag mal, als Christ, ist das in Ordnung, was du tust? Ist das richtig, wenn du das und das tust? Wenn du zum Chef gehst und ihn anlügst? Ist das in Ordnung? Gibt es bei dir in deinem Leben einen Jotam, der sich hinstellt und dir deutlich machen will, dass du auf einem Holzweg bist? Im Psalm 139, Vers 24, den möchte ich einmal kurz vorlesen. In dem ganzen Psalm, da redet David über die Allmacht, über die Allwissenheit Gottes. Und dann beschreibt er in den letzten Versen dieses Psalms, er beschreibt, wie er die Personen verachtet, die Gott verachten. Und wie sehr er ihren Weg verabscheut. Und dann sagt er in den Versen 23 und 24, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe und erfahre, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf ewigem Weg. Das ist der Wunsch von David. Und wenn das auch dein Wunsch ist, wenn es auch dein Wunsch ist, Gott, überprüfe mein Leben und zeig mir, wo ich falsche Wege gehe und korrigiere diese Wege, dann wird Gott das tun. Das ist eine Zusage Gottes. In Johannes 16, Vers 13 heißt es, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, dann wird er euch in alle Wahrheit leiten. Wo stehst du? Wie reagierst du auf die Warnungen Gottes? Die Entscheidung, die du getroffen hast, wie gehst du mit dieser Entscheidung um, wenn da auf einmal jemand ist, der sagt, das war eine falsche Entscheidung? Bei Abimelech geht es auch natürlich weiter, die Geschichte ist nicht zu Ende. Irgendwann entsteht ein Streit zwischen den Männern Sichems und Abimelech, zwischen dem, den sie zum König gemacht haben, und denen, die ihn folgen. Und einige lehnen sich gegen Abimelech auf und es gibt Krieg. Und logisch, Abimelech, er will seine Herrschaft behalten und er fängt an, gegen Sichem Krieg zu führen. Und er gewinnt auch den Krieg und die restlichen Männer und Frauen, die übrig sind, die flüchten alle in einen Turm. Und sie verstecken sich, verschanzen sich auf diesem Turm. Und was macht Abimelech? Er geht hin und zündet unten an dem Turm ein Feuer. Und circa 1000 Männer und Frauen verbrennen in dem Turm. Sie sterben. Und nach dem Sieg zieht Abimelech weiter in die Stadt Tebez und macht da im Prinzip genau das Gleiche. Er führt Krieg und erobert die Stadt. Wie ist die Reaktion von Abimelech auf diese Anschuldigung von Jotham? Jotham klagt ihm an, er sagt, du bist auf einem Holzweg. Und was macht Abimelech? Er führt Krieg, er will seine Herrschaft behalten. Finden wir Zeichen von Reue? Finden wir Anzeichen von Zweifeln, wo er denkt, war das richtig, was ich getan habe? Finden wir davon irgendwelche Hinweise, dass er überlegt, vielleicht sollte ich umkehren? Wir lesen nichts davon. Abimelech hält an seiner Entscheidung fest. Er ignoriert die Warnungen. Korrektur ist überhaupt keine Option für ihn. Und er bestärkt seine Entscheidung, die er anfangs getroffen hat, nochmal, indem er sich jetzt daran klammert und diese Kriege führt, um König zu bleiben. Und was wird Abimelech wohl denken in dieser Situation? Er hat die Kämpfe gewonnen, da gab es Widerstand und er macht beide Städte einfach platt. Er gewinnt diese Städte. Er wird denken, ich bin auf dem richtigen Weg, weil guck mal, es funktioniert. Es läuft doch. Die Entscheidungen, die ich getroffen habe, die müssen richtig sein, weil es funktioniert. Er meint, auf dem richtigen Weg zu sein, weil das, was er tut, Erfolg bringt. Das, was er tut, scheint ihm recht zu geben. Eine falsche Entscheidung? Warum? Das ist doch Quatsch. Guck doch mal an. Gott bestätigt doch meinen Weg, ich bleibe König. Stehen wir nicht auch in der Gefahr, manchmal so zu denken? Warum sollte das eine falsche Entscheidung gewesen sein? Guck doch mal, es funktioniert, auf der Arbeit läuft es gut. Oder mit dem Geld läuft es auch gut. Ich habe Profit, immer mehr, das Konto wird immer dicker. Und die Kinder, die ich in den Fußballverein oder sonst wohin geschickt habe, die werden richtig gut in Fußball. Ja, die müssen vielleicht an der einen oder anderen Stelle einige Veranstaltungen auslassen, können nicht zur Kinderstunde gehen oder eine Jungschatini oder so. Aber das ist ja erstmal nicht ganz so schlimm, weil die haben Erfolg. Es funktioniert doch. Die sind angesehen. Haben wir nicht manchmal die gleiche Denkweise wie Abimelech? Der denkt, es funktioniert doch, es könnte doch klappen. Es könnte funktionieren und es scheint der richtige Weg zu sein, weil Gott diesen Weg scheinbar bestätigt. Vielleicht weißt du, dass es in deinem Leben Dinge gibt, die du korrigieren musst, die du ändern musst. Aber du tust es nicht, weil alles gerade so ganz, ganz gut läuft. Der Erfolg scheint deinen Weg zu bestätigen. Vielleicht denkst du, ja, manchmal drückt Gott bestimmt ein Auge zu, weil das funktioniert doch, das ist noch ein toller Weg. Dann solltest du aber das Ende der Geschichte von Abimelech beachten. Die Entscheidungen, die du triffst und die Taten, die folgen, auf Grundlage deiner Entscheidungen, die haben Konsequenzen. Lasst uns mal die Verse 51 bis 57 lesen. Es war aber ein starker Turm mitten in der Stadt. Auf den flohen alle Männer und Frauen und alle Bürger der Stadt, schlossen sich hinter sich zu und stiegen auf das Dach des Turms. Das ist jetzt in der Stadt Tebez, der zweiten Stadt. Und die Menschen machen da genau das Gleiche wie die in der Stadt Sichem vorher. Sie gehen in den Turm. Und was macht Abimelech denn? Da kam Abimelech zum Turm, kämpfte gegen ihn und näherte sich dem Tor des Turms, um ihn mit Feuer zu verbrennen. Er denkt, das, was in der Vergangenheit funktioniert hat, das wird jetzt auch wieder funktionieren. Ich will das Gleiche tun. Aber eine Frau warf einen Mühlstein Abimelech auf den Kopf und zerschmetterte ihm den Schädel. Da rief Abimelech schnell den Diener, der seine Waffen trug, und sagte zu ihm, zieh dein Schwert und töte mich, damit man nicht von mir sagt, eine Frau hat ihn erschlagen. Dadurch stach ihn sein Diener und er starb. Als die Israeliten sahen, dass Abimelech tot war, ging jeder an seinen Ort. So vergalt Gott dem Abimelech das Böse, das er seinem Vater angetan hatte, als er seine 70 Brüder erschlug. Auch alles Böse der Männer von Sichem vergalt ihnen Gott auf ihren Kopf, und der Fluch Jothams, der Sohn des Jerubals, kam über sie. Der Erfolg, den Abimelech hatte, der schien ihm recht zu geben. Und irgendwann hat Gott dem Ganzen ein Ende gesetzt. Eine Frau wirft einen Mühlstein. Also ein Mühlstein ist ungefähr 12, 13 Kilo, vielleicht ein bisschen mehr. 12 Kilo, das ist eine Milchpalette. Ja, die einkaufen gehen, eine Milchpalette kaufen, das sind 12 Kilo. Und so einen Stein von dem Gewicht wirft eine Frau dem Abimelech auf den Kopf. Und das war kein hinterhältiger Anschlag, irgendwie von hinten oder sowas. Weil Abimelech hat gesehen, dass es eine Frau war. Der hat es wahrgenommen. Aber er war so überheblich, dass er hinging und sagte, ich mache den Turm jetzt platt. Dann wirft eine Frau von oben den Stein und er fällt ihm direkt auf den Schädel. Und dann kommt der Männerstolz, ja, stich mich ab, damit man nicht sagt, eine Frau hat ihn umgebracht. Aber es ist in der Bibel festgehalten, alle kennen die Wahrheit. Gott hat ihm ein Ende gesetzt, er hat gerichtet. Gott lässt Sünde nicht zu, er duldet keine Sünde. Und deshalb richtet Gott Abimelech und auch die Männer von sich für all das, was sie dem Haus Gideon angetan haben, für die Sünden, die sie getan haben. Die Entscheidung, die sie getroffen haben, den Weg, den sie gegangen sind, das war keine Entscheidung, die sie mit Gott getroffen haben. Das war kein Weg, den sie mit Gott gegangen sind. Das war ein Weg, den sie ohne Gott gegangen sind. Und Gott hat gerichtet. Vielleicht ist es bei dir ähnlich, dass du gerade weißt, ich gehe gerade Wege, die nicht Gottes Wege sind. Und du weißt ganz genau, du musst was ändern. Die Frage ist, was tust du, wenn auf einmal ein Jotam in deinem Leben auftritt und sagt, hier hast du eine falsche Entscheidung getroffen. Kehre um. Wie sieht deine Entscheidung aus? Abimelech hat sich nicht belehren lassen. Er hat sein Verhalten nicht korrigiert. Er ist einfach weitergegangen. Er hat sich an seiner ersten Entscheidung festgeklammert und ist diesen Weg gegangen. Wie sieht es bei dir aus? Bist du bereit, Korrektur in deinem Leben vorzunehmen? Bist du bereit, deine Fehler, die du getan hast, zu bekennen, Buße zu tun und umzukehren? Es mag sein, dass du hier sitzt, im Saal, ein Kind Gottes bist und ganz genau weißt, ich kenne Gottes Willen, aber ich möchte ihn an der und der Stelle nicht tun. Dann rufe ich dich auf, kehre um. Es kann aber auch sein, dass du hier im Saal bist und du bist kein Kind Gottes. Arbeitest aber vielleicht in der Gemeinde mit, bist immer irgendwie hier und denkst, es ist doch alles in Ordnung. Nein, ist es nicht. Denn Gott geht es nicht darum, in erster Linie was du alles leisten kannst, was du tun kannst und so weiter. Es geht ihm um eine Beziehung zu dir. Er möchte eine Beziehung zu dir haben. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne, aber Schaden nehme an seiner Seele? Gott geht es um eine Beziehung zu dir. Und das ist das, was wirklich zählt. Und wenn du hier sitzt, in diesem Raum, und du hattest irgendwann mal eine Beziehung zu Gott angefangen, aber die Beziehung liegt brach. Du hast sie vernachlässigt, vielleicht jahrelang dich darum nicht mehr gekümmert. Dann rufe ich dir zu, kehre um. Korrigiere deinen Kurs. Ich möchte euch ein paar Verse vorlesen aus dem 2. Korintherbrief und dann auch zum Schluss kommen. 2. Korinther 5, die Verse 17 bis 21. Darum, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Übertretung nicht an und hat unter uns das Wort der Versöhnung aufgerichtet. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. Deswegen bitten wir an Christi Stadt, lasst euch mit Gott versöhnen. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden. Versöhnung mit Gott, das ist das, was Gott möchte. Das ist das, was Gott will. Deswegen hat er seinen Sohn auf diese Erde gesandt. Gott möchte nicht richten. Er möchte keinen Mühlstein werfen. Aber er wird es tun, weil er Sünde nicht zulässt. Und wenn du Sünde in deinem Leben akzeptierst, wenn du Sünde zulässt, dann kann es sein, dass es eine Zeit lang gut geht. Aber irgendwann wird Gott dem einen Riegel vorschieben. Irgendwann gibt es eine Grenze und dann geht es nicht mehr weiter. Es kann sein, dass das hier auf der Erde passiert. Es kann aber auch sein, dass es erst nach deinem Tod hier auf der Erde geschieht, wenn du vor Gott stehst und er sagt, den Weg, den du gegangen bist, wo du meintest, es ist alles in Ordnung, es war ein Weg ohne mich. Und dann kommt das Gericht. Gott ruft heute, kehre um, tue Buße. Jeder Weg, den wir gehen, ist gekennzeichnet von ein paar wesentlichen Merkmalen. Am Anfang steht immer eine Entscheidung. Ist es eine gute oder eine schlechte? Und wenn du auf dem falschen Weg bist, wenn du eine schlechte, eine falsche Entscheidung getroffen hast, dann wird Gott, und das sagt die Bibel, er wird klopfen und er wird sagen, hier läuft etwas nicht in Ordnung. Es wird Menschen geben, er wird durch sein Wort sprechen, die dir sagen, da läuft gerade etwas falsch. Es wird Warnungen geben. Und wenn du diese Warnungen ignorierst, wenn du an deinem Kurs festhältst, den Weg ohne Gott, dann wirst du die Konsequenzen, die Folgen deiner Entscheidung tragen müssen. Wege, die mich zugrunde richten, sind Wege ohne Gott. Und ich möchte heute dir eine Frage stellen. Gehst du deinen Weg mit Gott oder ohne Gott? Das ist die einzig und alles entscheidende Frage, die es zu beantworten gilt. Und ich möchte mit dem Vers schließen oder mit den Versen schließen, die David ausgesprochen hat im Psalm 139. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erfahre, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf ewigen Weg. Amen.